So, ja, vielen Dank, dass ich mal wieder da sein darf und ich freue mich sehr, wieder Gottes Wort auszulegen, wieder eine Predigt halten zu dürfen an der mir sehr bekannten Kanzel. Es ist mir eine große Freude, einfach mal wieder da zu sehen, viele Gesichter wieder zu sehen. Ich freue mich darauf, auch da noch ein bisschen zu bleiben. Herzliche Einladung zum Kaffee und Kuchen oder zumindest zu Kaffee. Darf ich das als Gast eigentlich so aussprechen? Es ist toll, es ist schön, wieder hier zu sein. Die Predigt heute ist aus einer Predigtreihe über Gleichnisse Jesu. Gleichnisse, das ist so ein schönes Wort, das hat jeder gerne im Mund, aber was bedeutet das eigentlich? Und weil man das nie so genau weiß, guckt man einfach mal in ein schlaues Buch. Ich gucke es da immer in dieses, das ich auch gerne zu Taufen verschenke. Jedes Gleichnis oder anders, Gleichnisse sind, oder anders, in dem Lexikon steht dazu, in der bildhaften Sprache des Gleichnisses vertreten Dinge und Verhältnisse des täglichen Lebens, also das, was wir so kennen, geistige und geistliche Wirklichkeiten und Vorgänge. Das sind Dinge, die wir noch nicht so gut kennen. Und es wird verglichen und gegenübergestellt. Besonders häufig geht es dabei um das Reich Gottes, sagt das Lexikon. Darüber hinaus schreibt es davon, dass Jesu-Gleichnisse oft darüber hinausgehen und nicht nur Sachen offenlegen, sondern gleichzeitig auch verbergen. Denn das Kern eines jeden Gleichnisses von Christus ist Christus. Und wenn man den Kern, nämlich Christus, ablehnt, dann kann man ein solches Gleichnis nicht verstehen. Total pfiffig gemacht. Jedes Gleichnis betrachtet ein bestimmtes Thema. Darauf konzentriert es sich, darauf fokussiert es sich, darauf fokussiert sich Christus beim Reden und darauf sollen auch die Zuhörer achten. Und es hat keinen Sinn, solche Beispiele wörtlich zu nehmen. Einmal sagt Jesus, das Himmelreich gleicht einem Sauerteig. Das heißt nicht, dass das Himmelreich ein Sauerteig ist, ein Klumpen Mehl, der gärt. Das ist nicht das Gleiche. Es ist nur eine Illustration. Und wir sind beauftragt, wir haben als Zuhörer und als Leser die Frage, was ist der Kern und der inhaltliche Kern und welches Detail möchte uns Jesus mit diesem Beispiel vermitteln? Welche Parallelen können wir ziehen und welche nicht? Unser heutiges Gleichnis steht in Matthäus 25. Das ist ziemlich weit hinten in der Bibel, das wisst ihr, oder ziemlich weit hinten im Matthäusevangelium. Das ist kurz bevor Jesus Christus verhaftet wird. Er ist gerade mit seinen Jüngern vom Tempelberg zurückgekommen. Also das zur Einordnung in das Geschehen. Jesus war gerade mit seinen Jüngern auf dem Tempelberg, im Tempel. Dort hat Jesus den Pharisäern und Schriftgelehrten die Leviten gelesen. Er hat sie richtig gehend bloßgestellt vor aller Öffentlichkeit. Und sie sehr, sehr heftig beschimpft. Und auf dem Rückweg haben die Jünger gestaunt über die Größe des Tempels. Und Jesus hat da gesagt, das wird hier alles in Schutt und Asche fallen. Kein Stein bleibt auf dem anderen. Und Christus hat so von dem Ende der Zeit, von seinem Wiederkommen erzählt. Das ist so der Inhalt, der Rahmen, in dem das Gleichnis heute steht. Jesus erzählt von den Drangsalen, die vor der Zeit und während der Zeit seines Wiederkommens sein werden. Er bespricht das mit den Jüngern im sehr kleinen Rahmen, in einem sehr persönlichen Rahmen, also nicht in der Öffentlichkeit vor hunderten Zuhörern. Und darum, denke ich, fühlen sich die Jünger auch von den folgenden Sachen, von dem, was Jesus erzählt, von all den Gleichnissen, die er erzählt, persönlich angesprochen. Und er spricht davon, dass das plötzlich geschehen wird, dass das Wiederkommen, die Geschehnisse plötzlich und unerwartet geschehen. So wie zu den Zeiten Noahs, eines der Beispiele, die er nennt. Oder er erzählt davon, dass der eine Mensch angenommen wird und der andere nicht. Und man erkennt von außen nicht, woran es liegt. Er berichtet von den Knechten, die er bei der Arbeit, von den Dienern, von den Mitarbeitern, die er bei der Arbeit findet, die treuen Mitarbeiter, die befördert werden. Und er berichtet von den Knechten, die oder von den Mitarbeitern, die faul und unnütz sind, dass sie bestraft werden. Und schließlich wird es sein wie mit 10 Brautjungfern, die zu einer Hochzeit eingeladen sind. Und das ist das, worum es im heutigen Gleichnis, in der heutigen Predigt geht. Okay. Ich lese den Text einfach mal als Ganzes vor nach der neuen Genfer Übersetzung, die neue Genfer Übersetzung. Wenn der Menschensohn kommt, wird es mit dem Himmelreich wie mit 10 Brautjungfern sein, die ihre Fackeln nahmen und dem Bräutigam entgegengingen. 5 von ihnen waren töricht und 5 waren klug. Die Törichten nahmen zwar ihre Fackeln mit, aber keinen Ölvorrat. Die Klugen dagegen hatten außer ihren Fackeln auch Gefäße mit Öl dabei. Als sich nun die Ankunft des Bräutigams verzögerte, wurden sie alle müde und schliefen ein. Mitten in der Nacht ertönte plötzlich der Ruf: Der Bräutigam kommt, auf ihm entgegen. Die Brautjungfern wachten alle auf und machten sich daran, ihre Fackeln in Ordnung zu bringen. Die Törichten sagten zu den Klugen: Gebt uns etwas von eurem Öl, unsere Fackeln gehen aus. Doch die Klugen erwiderten: Das können wir nicht, es reicht sonst weder für uns noch für euch. Geht doch zu einem Kaufmann und holt euch selbst, was ihr braucht. Während die Törichten weg waren, um Öl zu kaufen, kam der Bräutigam. Die 5, die bereit waren, gingen mit ihm in den Hochzeitssaal. Dann wurde die Tür verschlossen. Später kamen auch die anderen Brautjungfern und riefen: Herr, Herr, mach uns auf! Doch der Bräutigam antwortete: Ich kann euch nur sagen, ich kenne euch nicht. Seid also wachsam, schließt Jesus, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde. Ein Hochzeitstag sah damals so aus, dass der geschmückte Bräutigam von seinem Haus bzw. seinem Elternhaus zu seiner Braut geht. Die Braut geht ihm entgegen mit ihren Freundinnen, mit ihrer Familie. Das war ein alltäglicher Hochzeitsbrauch. Und auf den nimmt Jesus hier Bezug. Die Brautgesellschaft hat sich hier in diesem Gleichnis bereits auf den Weg gemacht. Offenbar gibt es einen vereinbarten Treffpunkt, der vereinbart ist. Man wartet darauf, sich dort zu treffen, aber irgendwie gibt es keinen Termin. Also wir treffen uns dort und dort. Und das wann, das werdet ihr sehen. Die einen Mädels sind klug, die anderen dumm. Und Jesus nutzt hier ein überraschenderweise sehr, sehr scharfes Wort. Es ist nämlich genau das gleiche Wort, das er in der Bergpredigt verwendet, um zu sagen: Wer so seinen Nächsten nennt, ist des höllischen Feuers schuldig. Es ist das Wort, mit dem er die Pharisäer und die Schriftgelehrten bezeichnet, die seine Worte hören, aber nicht tun. Was sagst du, wenn du jemanden höchst verächtlich machen möchtest, wenn du sehr verächtlich über jemanden sprechen möchtest? Ich weiß, ihr macht das alle nicht, weil ihr Christen seid, aber angenommen, du wolltest es tun, dann hast du im Schwäbischen so eine Reihe von Ausdrücken. Die Schwaben haben sehr viele Worte für sowas. Die haben sowas wie du Lalle, du Ruferkopf, wie auch immer man das wirklich spricht, du Blorder, irgendwie so. Wir sagen im Hochdeutschen auch du Volltrottel oder du Idiot. Und Jesus nutzt genau ein solches Wort. Idiot. Und genau dieses Wort möchte ich auch nutzen. Es geht in diesem Wort nicht um Intelligenz. Es geht nicht darum, ob jemand einen hohen IQ hat oder einen niedrigen, sondern es geht darum, wie er zu Christus steht, wie sein Wesen ist. Dazu später noch ein bisschen mehr. Die Idiotinnen also nahmen nun ihre Lampen, aber nicht ausreichend Brennstoff. Man hatte Öllampen, ne? Also das ist ungefähr so, wie wenn man heute auf eine Hochzeitsfeier gehen möchte und dann nimmt man sein Telefon mit, aber hat nur 10% Akkuladung oder 40%. Jemand lacht, das ist wunderbar, macht doch keiner. Ja, du willst Fotos machen, du brauchst möglicherweise, du hast ja noch nicht mal einen Termin, du müsst ja noch schreiben, wann ihr euch trifft. Also nimmst du ein vollgeladenes Handy mit, bestenfalls noch mit Powerbank. Nein, die Mädels haben ein halbleeres Telefon dabei. Die klugen Mädels nahmen ihre Lampen und eine Nachfüllpackung Brennstoff mit. Die haben also ihr Telefon dabei vollgeladen und natürlich Powerbank dabei. Damit ist die Hochzeitsfeier abgedeckt. Damit haben sie genug Strom für die ganze Nacht. Der Bräutigam kommt lange Zeit nicht. Das hat er ihnen offenkundig vorher gesagt, dass es länger dauern kann, denn sie gehen nicht nach Hause. Sie warten. Es wird finster, es wird kalt. Die Mädels schlafen ein. Ihre Fackeln brennen in der Zwischenzeit natürlich weiter. Man kann sie nicht einfach ausmachen. Man kann sie vielleicht auf Sparflamme drehen. So genau weiß ich es allerdings nicht. Das ist jetzt einfach mal 2000 Jahre her. Aber ich denke mal, sie brannten auf Sparflamme. Denn so einfach anzünden ging damals nicht. Feuerzeug, Streichhölzer gab es nicht. Vielleicht, aber ich glaube es nicht, gab es, also wahrscheinlich gab es auch noch nicht diese tollen Feuerstahl. Bei den Royal Rangern gibt es so schöne Feuerstahl. Da macht man zweimal so und dann sprühen die Funken wie beim Feuerwerk. Das ist toll, das macht tierisch Spaß. Johanna hat damit draußen gestanden an den Pusteblumen und ist toll. Eine nach der anderen. Schön. Kann man das Prinzip der großen Oberfläche bei kleinem Volumen und egal. Diese Feuerstähle hatten sie wahrscheinlich auch nicht. Das heißt, wenn man ein Feuer machen wollte, dann war das aufwendig, war das Arbeit, also ließ man seine Fackel auf Sparflamme brennen. Demzufolge ist dann der Ölvorrat zur Neige, wenn mitten in der Nacht endlich der Ruf ertönt, der Bräutigam ist da. Auf ihm entgegen. Ich finde es schön, der hat so Laufburschen, der Bräutigam. Das sind wahrscheinlich seine Kumpels. Die hat er vorgeschickt oder die sind so euphorisch, die rennen vorne weg und noch, hey, es geht los, Party. Wie man das so macht, ne? Hubkonzert oder Junggesellenabschied. Das ist heute nicht anders als vor 2000 Jahren. Da wird gefeiert und da sind übereifrige Freunde dabei, ihm zu helfen. Und alle wissen zu lassen, hier wird gefeiert. Der Bräutigam ist da. Ich finde es schön, dass Jesus hier seinen Engeln, die Gläubigen einsammeln werden, einen Platz in diesem Gleichnis gegeben hat. Die Mädels stehen nun auf, machen ihre Lampen fertig. Die schlauen, gut vorbereiteten Mädels drehen ihre Flamme auf, füllen Öl nach. Man hatte vorne den Docht und hinten hatte man eine größere Öffnung, da konnte man Öl nachfüllen. Ja, genau, das war zu, also hier konnte man dann Öl reinfüllen und hier vorne raus, wie bei Aladins Wunderlampe, da hat es gebrannt. Genau, die Mädels gießen das Öl nach und es kann losgehen. Die Dummen bemerken, dass ihr Öl nahezu alle ist. Und darum bitten sie die Weitsichtigen, ihnen von ihrem Brennstoff abzugeben, damit sie mit dem Bräutigam mitgehen können. Aber das geht natürlich nicht. Wenn die von ihrem Ölvorrat abgeben, haben sie ja selber nicht. Sie wissen ja noch nicht, wie weit der Weg bis zum Hochzeitssaal ist. Sie wissen ja gar nicht, wohin, sonst wären sie ja dort. Also diese konnten nichts abgeben, sonst hätten sie selbst nicht zum Fest oder hätten sie selbst im Finstern gestanden. Die Törichten sollen sich doch bitte selbst um Öl kümmern. Und so brachen die Dummen auf und waren dummerweise nicht da, nicht bereit, als der Bräutigam ankam. Hopsa, das ist eins zu weit. Na sowas. Seltsam. Okay. Also die waren nicht da, als der Bräutigam ankam und die 5 vorbereiteten Jungfrauen wurden abgeholt. Zusammen ging es nun fröhlich in den Hochzeitssaal, wo die Party stieg. Und die Tür wurde von innen verschlossen. Macht man heute genauso, man will ja nicht, dass ungebetene Gäste kommen. Als dann die Nachzügler nachkamen und anklopften, wies sie der Bräutigam ab. Ich stelle mir das so vor, die haben angeklopft und da kommt natürlich nicht als erstes der Bräutigam, sondern da kommt irgendjemand. Und dann stehen da mitten in der Finsternis 5 Mädels draußen. Hey, wir wollen rein. Und dann holt derjenige, der dran war an der Tür, der Türsteher, holt er den Bräutigam und der guckt raus. Wer seid ihr? Ja, wir gehören zur Hochzeitsgesellschaft, wir wollen mit rein feiern. Ich sage, die Hochzeitsgesellschaft ist vor Stunden hier angekommen. Wer seid ihr denn? Ich kenne euch nicht. Sind ja nicht seine Freundinnen, sind ja die von seiner Braut. Macht, dass ihr wegkommt. Und dann bleiben sie draußen stehen. Die Aufforderung Jesu, wachsam zu sein, ist ja der letzte Vers. Denn wir wissen weder den Zeitpunkt seiner Wiederkehr, denn wir wissen nicht den Zeitpunkt seiner Wiederkehr, sollen darauf gefasst sein, dass es lange dauert. Hütet euch vor dieser Dummheit, vor dieser Idiotie, hütet euch davor, nicht vorbereitet zu sein. Bevor wir uns nun die Aussagen näher ansehen, schauen wir erst einmal auf die Teilnehmer. Wer ist alles dabei? Wir haben den Bräutigam, der steht ohne Zweifel für Christus. Er ist der Chef, er ist der Entscheider über Eintritt und über Draußenbleiben. Und wir haben den Hochzeitssaal, der steht für das Himmelreich, die ewige Herrlichkeit. Na, also nicht so langweilig auf einer Wolke irgendwo Harfe spielen, sondern ein Hochzeitssaal. Gibt es ja auch das eine Lied, ein Hochzeitsmahl für immer. Kommt in diesem Lied vor. Es gibt ein Hochzeitsmahl für immer. Das steht für das Himmelreich, die ewige Party. Die Zeit des Wartens, in der die Mädels warten, das ist die Zeit des Wartens. Das ist jetzt, in der ihr wartet, dass die Predigt rumgeht. Und dann sind da die Stimmen. Auf, der Bräutigam ist da, ihm entgegen. Ich hatte es schon gesagt, das sind natürlich die Engel. Wenn wir vergleichen mit dem, was Jesus vorher gesagt hat, einfach nur ein paar Verse vorher lesen, er sendet seine Engel aus, seine Gemeinde einzusammeln, von der ganzen Welt. Die einen werden angenommen, die anderen werden preisgegeben. Das machen seine Engel. Und als letzte Person sind dann noch die Brautjungfern. Diese 10 Brautjungfern, das sind wir. Seine Zuhörer und seine Leser. Es gibt viele Überlegungen, das ein bisschen zu relativieren oder darüber nachzudenken, ob alle Menschen gemeint sind oder vielleicht nur die Juden oder nur die Christen. Ich möchte aber ein bisschen einfacher rangehen. Jesus erzählt dies im kleinen Rahmen seinen Jüngern, die auf sein Wiederkommen warten. Sie fragen ihn schon, woran erkennen wir dein Wiederkommen? Es geht also an die, die bei ihm sind. Nicht alle Anwesenden jenes Abends kommen in den Himmel, das wissen wir auch. Es gab Leute dabei, die nicht in den Himmel kommen, die in die Verdammnis gehen. Und darum beziehen seine Zuhörer das Gesagte ganz und gar auf sich. Die Brautjungfern stehen für seine Zuhörer, damals und heute. Und was haben wohl diese Jünger gedacht, als Jesus ihnen diese Geschichte das erste Mal erzählte? Woran denkst du, wenn du diese Geschichte hörst? Mein erster Gedanke, als ich diesen Text vor vielen Jahren das erste Mal nach meiner Bekehrung gelesen habe, war: Wozu gehöre denn ich? Und ich finde, diesen Gedanken sollte man nicht verschieben. Ich finde, diesen Gedanken sollte man wirken lassen. Denn ich glaube, Jesus bezweckte unter anderem diesen Gedanken. Wozu gehöre ich? Gehöre ich zu den klugen Jungfrauen oder zu den idiotischen? Und woran erkenne ich das? Und was macht den Unterschied? Was bringt die einen jungen Frauen dazu, sich schlau oder vielleicht einfach nur normal zu verhalten, während die anderen völlig töricht, idiotisch handeln? Ist den anderen die Feier vielleicht, ist ihnen die Feier wichtig oder nicht? Wollen sie wirklich zur Hochzeit oder nicht? Verlassen sie sich auf andere oder auf die eigene Tatkraft? Glauben sie der Einladung, worauf steht, es kann spät werden? Ich glaube, das spielt alles zusammen. Ich glaube, letztendlich ist es die innere Haltung der Frauen, der Menschen, die sich wiederum in ihrem Handeln äußert. Die einen nehmen die Hochzeit bzw. die Ewigkeit ernst und freuen sich darauf. Sie wissen, dass es länger dauern kann und bereiten sich entsprechend darauf vor. Wir wissen auch, dass es ernst werden wird, bis es soweit ist, und fragen nicht bei jeder Katastrophe, wo ist Gott, denn wir wissen, dass diese Katastrophen kommen. Das gilt für die Kriege, die aufbrechen, das gilt für die Naturkatastrophen, das gilt für die Hungersnöte, die in den nächsten Jahren zunehmen werden. So elend das alles ist, wir wissen, dass es kommt. Und Gott steht nicht ohnmächtig daneben, er steht mächtig daneben, aber er hat angekündigt, dass er nur daneben steht. dass es noch nicht so weit ist, dass er eingreift. Noch nicht. Die anderen wissen auch Bescheid, aber irgendwie nehmen sie es nicht so ernst. So scheint es. Vielleicht sind sie auch einfach nur unbedacht. Sie denken nicht über die Konsequenzen ihres Handelns nach. Die Konsequenzen der Klugen ist, dass sie beim Fest sind, in der Ewigkeit. Die Konsequenz der Dummen ist, dass sie draußen bleiben. Sie stehen für die Menschen, deren Unüberlegtheit sie in die Hölle bringt. Darum nennt sie Jesus ja auch so drastisch Idiot, weil sie die Folgen ihres Tuns eigentlich kennen. Christus findet dieses Verhalten absolut absurd und schildert das in dieser Alltagssituation. Und so geht es offenbar im Kern auf der einen Seite um die Ernsthaftigkeit des Glaubens bzw. unseres Glaubenslebens und dem gegenüber um die Gleichgültigkeit. Und ich habe vorhin aus dem Lexikon zitiert, der Kern des Gleichnisses Christi ist immer Christus. Dieses Gleichnis möchte uns dazu einladen, zu reflektieren. Wie ist deine innere Haltung zu Christus, zu Gottes Reich, zu seiner Gemeinde? Ist der Kern des Gleichnisses der Kern auch deines Lebens? Wie ist es mit unserer inneren Haltung? Zeigt mein Innerstes Interesse am Reich, das der Himmel regiert, oder ist es vielleicht Schnuppe? Das glühende Ende am Kerzendocht, das unter Wachsdampf erlischt, was man aber ignoriert und weiter seinen Arbeiten im Haushalt nachgeht, das man ausdrückt oder abmacht und den Wasserhahn wegspült, das ist die Schnuppe. Sie ist völlig egal. Ist dir Gottes Reich ebenso Schnuppe? Es kann kommen, es kann auch fernbleiben. Ich lebe mein Leben, wie ich es will. Und so eine zusätzliche Last, für die der Ölvorrat durchaus auch gelten kann, das ist doch auch total umständlich. Ich will frei sein von aller Last. Oder ist deine innere Haltung, vielleicht, ach ja, das Himmelreich wächst schon irgendwie, das braucht mich gar nicht. Freust du dich, wenn dein Leben, wie es jetzt ist, endet und die Herrschaft Jesu anfängt? Oder möchtest du lieber dein jetziges Leben, so wie es ist, behalten und weiterleben? Denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren, sagt Christus in der Bergpredigt. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es erhalten. Ich sehe hier nichts anderes als ein großes Versprechen, das die Welt aufgibt, aber anders. Ich sehe hier das Versprechen Gottes, zu mir selbst zu finden. Ich sehe das Versprechen, herauszufinden in Christus, wer ich bin und was meine Bestimmung ist. Die Welt nennt das Selbstverwirklichung. Ich möchte es nicht Selbstverwirklichung nennen, weil damit in der Weltöffentlichkeit viel Schindluder getrieben wird. Es ist so, ja, man sagt auch oft Selbstfindung und meint damit so spirituelle buddhistische Wege oder irgend sowas, aber es geht eigentlich darum, die eigene Identität zu finden und zu leben. Die Identität, die in Christus ist, vom Schöpfer erdacht, vom Schöpfer gemacht und mit dem Schöpfer gelebt und geleitet. Wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es erhalten. Johannes 12, Vers 25. Etwa ein halbes Jahrhundert später sagt es Christus nochmal anders in Offenbarung 3. Wir haben es vorhin gehört. Ich kenne dein Tun und weiß, dass du im Ruf stehst, lebendig zu sein, aber du bist tot. Werde wach und stärke den Rest, der noch am Leben ist, damit er nicht vollends stirbt. Was du tust, kann von meinem Gott nicht bestehen. Denke daran, wie bereitwillig du die Botschaft gehört und angenommen hast. Daran halte fest und ändere deine jetzige Einstellung. Wenn du weiter schläfst, werde ich dich wie ein Dieb überraschen und du weißt nicht, wann ich komme, sagt Christus zu einer Gemeinde. Wer das Himmelreich nicht ernst nimmt, kommt auch nicht in das Himmelreich rein. Wer sich um Christus nicht schert, um den schert er sich auch nicht. Was zeichnet nun die klugen Jungfrauen aus, die klugen Brautjungfern? Was macht dich im Glauben zu einer klugen Jungfrau, zu einem klugen Menschen? Kluge Personen machen sich Gedanken. Das ist ihr Wesen. Und ich sage es noch einmal, das hängt nicht vom Intellekt ab. Auch, ich nenne es jetzt einmal, auch dumme Menschen können sich Gedanken machen. Nehmen wir ein Beispiel, ohne Winterreifen durch den Schnee zu fahren, ist dumm. Da ist es völlig egal, ob ich Universitätsprofessor oder Hilfsarbeiter bei Kaufland bin. Ohne Winterreifen im Schnee zu fahren, ist dumm. Und mit ist schlau. Ja, also das hängt nicht vom Intellekt ab. Dumm kann sich jeder verhalten, schlau kann sich auch jeder verhalten. Gedanken machen kann sich jeder. Schlaue Menschen wissen, dass es spät werden kann. Und sie ziehen Konsequenzen daraus. Woher wissen sie das, dass es mit Christus später wird? Weil es ihnen gesagt wurde und weil sie es ernst genommen haben. Sie glauben das, was Christus sagt. Sie glauben, sie vertrauen und sie reagieren entsprechend. Und ihr kennt das vielleicht auch, wenn man das Vernünftige tut, wird man gerne mal belächelt. Das ist ja auch so vernünftig. Mildes Lächeln, manchmal Häme, manchmal Spott. Und ich stelle mir vor, es ist natürlich rein hypothetisch, aber wieso die 10 Mädels sich vorbereiten und die 5 packen halt ihren extra, halt noch so ein Täschchen mit Öl, ist ja hinderlich, aber sie packen das mit ein und die anderen, hehe, so ein Quatsch, braucht doch keiner. Ihr macht euch viel zu viel Gedanken. So, ja, aber wer steht denn nun am Ende draußen und wer ist drin? Klugen Menschen ist das Vaterunser nicht nur eine leere Floskel. Das Vaterunser gibt klugen Menschen den innersten Wunsch wieder. Es drückt dein Sehnen und dein Streben aus. Wir haben es gesungen. Dein Reich komme, o Herr. Ich hatte den Holger gebeten, das mit reinzubringen. Ich danke dir, dass es geklappt hat. Dein Reich komme und o Herr ist unser innerster Wunsch. Ihr freut euch darüber, wenn euer bisheriges Leben endet und die Herrschaft Jesu anfängt. Ihr gehört zu den treuen Dienern, einfach mal das Vorgleichnis lesen. Ihr gehört zu den treuen Dienern, die ihre Arbeit tun, während der Herr nicht da ist. Und nicht zu den Treulosen, die in der Abwesenheit ihres Herrn unnütze Dinge treiben und ihr Leben und ihre Zeit einfach verprassen. Ihr nehmt euch Zeit, um Ukrainern das Ankommen zu ermöglichen und sie in Deutschland zu integrieren, ihnen eine neue Perspektive zu geben. Eine neue Hoffnung. Ihr nehmt euch Zeit, um bei Sommercamps auf Kinder aufzupassen, ihnen das Evangelium weiterzugeben. Ihr opfert euer Geld, euer Zeit, eure Möglichkeiten für das Reich Gottes. Andere opfern vielleicht eine Stunde in der Woche, um Klos zu reinigen oder andere Hausarbeiten zu machen. Keiner merkt das wirklich davon, aber es wird gemacht. Und auch damit kommt am Ende des Jahres über eine Woche Arbeit zusammen. Der Narr macht sich um rein gar nichts Gedanken, doch der Kluge sucht und bekommt seinen Platz in der Gemeinde Gottes, in der neuen Menschheit. Und in seinem Sendschreiben in Offenbarung 2 findet Christus lobende Worte für solche Leute, für solche Gemeinden. Das ist übrigens dein Reich, komme. Da schreibt er, ich kenne dein Tun, deine Mühe und Standhaftigkeit. Ich weiß auch, dass du niemand ertragen kannst, der Böses tut. Du hast die, die sich als Apostel ausgeben, geprüft und sie als Lügner entlarvt. Du bist standhaft und hast viel ertragen, weil du dich zu meinem Namen bekennst und hast nicht aufgegeben. Und später schreibt er oder sagt er, ich kenne dein Tun, deine Liebe, deinen Glauben, dein Dienen und deine Geduld. Ich weiß auch, dass du heute noch mehr tust als früher. Und dann kommen immer wieder diese Formeln. Ich liebe sie. Ich zähle sie einfach mal auf. Vers 6. Wer den Kampf besteht, dem gebe ich vom Baum des Lebens zu essen, der im Paradies steht. Wer den Kampf besteht, Vers 17, dem werde ich von dem Manna zu essen geben, das jetzt noch verborgen ist. Vers 26, wer den Kampf besteht und sich bis zuletzt von meinem Wirken bestimmen lässt, dem werde ich Macht über die Völker geben. Und immer wieder, halte fest, was du hast. Gemeint ist die Hoffnung des Evangeliums. Das Gottvertrauen. Den Unterschied zwischen den Klugen und den Törichten, den Idiotinnen, ist, das ist die innere Haltung zum Reich Gottes. Strebst du nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit oder strebst du vielleicht doch nur nach deinem Leben, nach deinem Wohlstand und nach deinem Ansehen? Was kannst du jetzt tun? Wenn du erkannt hast, dass dir das Reich Gottes im innersten Herzen eigentlich ziemlich egal ist, wenn dir vielleicht überhaupt alles egal ist, was in der Gemeinde geschieht oder was im Gottesdienst gesagt wird, wenn du nur hier bist, weil man das so macht, weil das vielleicht von deiner Familie oder anderen Leuten von dir erwartet wird, dann bete um dein Leben. Ich weiß, du nimmst es nicht wirklich ernst, aber vielleicht spürst du im Inneren ja, irgendwas ist nicht ganz richtig. Geh damit zu Gott. Sag es ihm. Ein anderer kann dir in dieser Situation nicht helfen. Den Schritt auf Christus hin, der dann alles in Ordnung bringt, auch die innere Einstellung. Dieser erste Schritt, zu sagen, okay, so wie es gerade ist, ist nicht richtig. Das ist die Bekehrung. Wenn man sagt, Gott, mach du das. Dann ändert man seine innere Einstellung von, ich regel das, hin zu, Gott, mach du das. Um Christi willen, du hast es ja gesagt. Und es gibt eine Fülle von Gefühlen und Gründen, die dich davon abbringen können. Du könntest Angst haben oder Sorge, vielleicht auch Scham. Du könntest Selbstzweifel haben. Du könntest die Vertrauensfrage stellen, was wird dann aus mir? Wird alles anders? Muss ich mein Leben völlig verlieren? Ich glaube, diese Ängste, diese Zweifel, diese Sorgen, diese Scham, das sind Lügen im Herzen. Sieh dich einfach um. Sieh auf die Christen, die es in der Stadt gibt. Sie alle haben ihre Familien, sie haben ihre Arbeit, sie haben ihren Unterhalt. Wir sind ganz normale Leute, die Tag ein, Tag aus unsere Arbeit nachgehen, unsere Familien versorgen oder uns versorgen lassen, je nach Alter. Und wir haben unseren Alltag. Aber das alles mit dem einen einzigen anderen Vorzeichen, nämlich mit Gott. Es ist nicht so, dass wir alle Einsiedler werden müssen. Es ist nicht so, dass wir alle nach Uruguay gehen müssen, um den Leuten dort das Evangelium zu sagen. Das ist nicht unser Auftrag. Es kann sein, dass der ein oder andere persönlich den Auftrag bekommt, aber hey, wer von Gott gesendet wird, der macht auch dann richtig was. Also, die meisten Christen sind einfach da, wo sie sind. Es ist die Änderung der inneren Haltung zu Gott. Vom Misstrauen hin zu Vertrauen, vom Zweifel hin zu Zuversicht, von der Abneigung Gottes gegenüber hin zur Hingabe. Sowohl Gott gegenüber als auch gegenüber Menschen. Wenn du unschlüssig bist, wo du dich einordnen kannst, dann sprich darüber. Sprich mit Gott oder sprich mit erfahrenen Geschwistern. Wir sind ja füreinander da. Es gibt in Göppingen so viele erfahrene Christen und natürlich auch in dieser Gemeinde. Bleib mit deinen Zweifeln nicht allein. Und wir haben ja vorhin das Lied gesungen, vertrau nicht auf Menschen. Aber an dieser Stelle kannst du Menschen vertrauen. Und es ist wichtig, dass wir als Gemeinde füreinander da sind. Denn Christus ist zwar in den Himmel aufgefahren und will als Person irgendwann mal wiederkommen, aber wir, seine ganze Gemeinde auf der Welt, wir sollen seine Werke tun. Wir sind dazu berufen, und das hat Christus ausdrücklich gesagt, wir sind dazu berufen, noch größere Dinge zu tun, als er in seinen 3 Jahren getan hat. Das hat er uns zugesagt. Darum geh zu den Leuten, denen du vertraust, geh zu Christen, von denen du denkst, die haben Erfahrung mit Gott. Und ein guter Christ wird auch sagen, oh, tut mir leid, das sprengt meinen Erfahrungsschatz, beziehungsweise er wird das dann in seinen Worten sagen, oh, kann ich dir leider nicht weiterhelfen, aber frag mal den und den. Das wäre so der Weg, wenn du unschlüssig bist. Wie kannst du dich einordnen? Wer nach Gottes Wegen fragt, das die Erfahrung habe ich gemacht, wird erleben, dass er eine Fülle von guten Werken für dich vorbereitet hat, damit du, wie es so schön im Epheser 2 heißt, in guten Werken wandeln kannst. Eine schöne Formulierung. So quasi von einem guten Werk zum anderen. Wie wenn man im Wald von Baum zu Baum läuft oder von Pilz zu Pilz, dass man von einem guten Werk zum anderen geht. Mal sind die Abstände größer, mal stehen ganz viele beieinander. Immer bereit zu guten Werken. Das sagen übrigens auch die Royal Ranger. Immer bereit für Jesus. Das ist deren Gruß. Immer bereit, das Richtige zu tun. Und darauf aufzupassen, nicht das zu tun, was die ungläubigen Kollegen für richtig halten oder die Verwandten und Freunde machen würden, sondern das, was von der Liebe zeugt und von der Freiheit der Vergebung. Wenn du dich nun unter den klugen Brautjungfern wiederfindest, dann mach einfach weiter. Zum Beispiel, lass andere teilhaben an deinen Erfahrungen. Führe andere junge Christen in neue Erlebnisse hinein mit Gott. Stärke andere in der Gemeinde und lass dich selbst auch stärken und erbauen. Pass auf dich auf, dass du dich nicht verausgabst und dass du dich nicht verrennst. Und sei genau der Mensch, den andere suchen, um in ihren Zweifeln zurechtzufinden. Der Herr segne euch in eurer neuen Woche. Seid ein Segen.